Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und in dieser Folge sprechen wir mit Frank Zukowski, der als Leiter der Vorstandsstabsstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement über die umfassenden Nachhaltigkeitsbemühungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE, berichtet. Im Gespräch erfahren Sie, warum das UKE schon seit 2020 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegt, welche Strategien und Maßnahmen dabei umgesetzt werden und wie andere Kliniken von diesen Erfahrungen profitieren können. Frank Zukowski gibt ganz konkrete Tipps und Einblicke für die MT-Welt zum großen Stromverbrauch in der Radiologie, der riesigen Flut an Einwegartikeln im Laborbereich und natürlich ganz praktische Tipps dazu, wie Sie in Ihrem Berufsalltag ökologischer handeln können.
MT im Dialog, das Interview.
Herr Zukowski, schön, dass Sie dabei sind und uns ein bisschen was erzählen über die Nachhaltigkeitsbemühungen am UKE. Bei Ihnen wird ja richtig großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und schon seit 2020 legen Sie jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht vor, obwohl das eigentlich ja für Kliniken erst in diesem Jahr verpflichtend wird. Warum haben Sie sich denn am UKE schon so verhältnismäßig früh dazu entschieden, nachhaltig zu arbeiten und das auch in so einem Bericht zu dokumentieren?
Ja, das hängt damit zusammen, dass mittlerweile Nachhaltigkeit bei uns wirklich in unsere DNA übergegangen ist. Das hängt damit zusammen, dass wir bereits im Jahr 2009, 2010 uns vorbereitet haben auf das Jahr 2011. Also natürlich kommt das Jahr 2011 nach den vorherigen, aber da war Hamburg Umwelthauptstadt Europas, Green Capital. Und unser damaliger Vorstand hat gesagt, wo stehen wir denn eigentlich? Wie gut sind wir denn eigentlich schon im Bereich der Nachhaltigkeit? Und haben uns dann von außen von einer Firma überprüfen lassen bezüglich unserer Reife im Bereich dieser ESG-Kriterien, die ja heute immer noch zentrales Element der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind. Und haben dann festgestellt, dass wir im Vergleich zu allen anderen, da gab es so eine Punktzahl bis 100, alle waren so irgendwie um die 50 Punkte, wir waren schon fast bei 80, dass wir also schon mal ziemlich gut waren. Und dann hat aber der Vorstand gesagt, jetzt wollen wir richtig gut werden. Also wir wollen irgendwie noch mehr machen. Haben dann auch gleich so ein Buch verfasst. Also das war dann quasi die erste Dokumentation. Das heißt, alles grün, auch im Krankenhaus, gibt es immer noch verfügbar so als PDF. Ja, und wir haben dann mit Start der Stabsstelle, das war im Jahr 2020, dann auch gesagt, wir starten sofort eben auch mit einer regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Man muss aber auch erwähnen, dass in der Stadt Hamburg über den sogenannten Hamburger Corporate Governance Codex auch eine begleitende Berichterstattung mit eingeführt wurde. Also auch die Stadt Hamburg ist parallel zu uns auch mit einer Anforderung auf uns zugekommen, wenngleich für mich das eben auch wirklich zwingend notwendig war, denn bevor ich jetzt diese Stabsstellenfunktion einnehmen konnte mit 100% Arbeit für Nachhaltigkeit, war natürlich vielfach die Zeit, einen solchen Bericht zu verfassen, nicht so gegeben. Also das heißt, wir haben noch dazu eben auch den Wunsch, dass eben all das, was wir schon mal gemacht haben, möglichst allen im Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen, damit man eben diese Erfahrung nutzt und nicht jeder wieder von Null anfängt, sondern sich wirklich ganz frei daran bedienen kann.
Das heißt, die anderen Kliniken, für die solche Berichterstattung jetzt verpflichtend wird, die können sich auch an dem orientieren, was bei Ihnen schon alles länger gemacht wird, oder?
Ja, ganz genau. Und man muss dazu sagen, dass die jetzt über die EU kommende Pflicht gemäß CSRD, das ist ja letztendlich europäisches Recht, und dass das allerdings, muss man sagen, zwar eine Aufwertung bedeutet für das Nachhaltigkeitsberichtswesen, weil es wird jetzt eingebettet in die jährliche Berichterstattung gemäß Handelsgesetzbuch. Also wenn man eine große Kapitalgesellschaft ist, dann ist man verpflichtet, ja einen Jahresabschluss zu erstellen und das vom Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Und die Aufwertung liegt jetzt darin, dass man zum gleichen Termin die Nachhaltigkeitsberichterstattung fertig haben muss. Und die fließt eben auch rein vom Text mit in diesen Lagebericht ein. Das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite muss man sagen, sind die Regularien dazu relativ umfassend. Das bedeutet, man braucht da so ein automatisch auslesbares Datenformat. Man hat ganz konkrete Inhalte und auch eine Struktur, in der man diesen neuen Bericht erstellen muss. Und da muss man sagen, wir waren sehr glücklich mit der vorherigen Struktur. Also wir haben in der Struktur des Deutschen Nachhaltigkeitskodex berichtet, der dazu auch kostenfrei verfügbar war, also die Software, um das zu verfassen. Da konnten wir sehr gut in Prosa, also wirklich mit langen Texten darüber berichten, was wir tun. Und da gibt es eben doch erhebliche Limitationen jetzt in dieser neuen Berichtsstruktur, auf die wir uns jetzt in diesem Jahr vorbereiten. Weil wir müssen für das Jahr 25 in 26 berichten nach CSRD. Wir sind ein recht großer Konzern. Wir haben ja 15.300 Mitarbeitende, verschiedene Tochtergesellschaften. Und das ist dann wirklich nochmal eine große zusätzliche Aufwendung, die wir da betreiben müssen.
Dann sprechen wir doch mal im Detail über die Nachhaltigkeitsstrategie des UKE. Was sind denn da die Schwerpunkte? Worauf achten Sie besonders?
Ja, also in der Strategie haben wir zwei Kernelemente. Das eine Kernelement ist eine durchgängige Orientierung an den SDGs, also den Sustainable Goals der UN oder den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Das sind ja 17, wenn man das optisch benennen sollte, 17 bunte Kacheln, die wirklich 2015 als Kernziele ins Leben gerufen wurden, um bis zum Jahr 2030 eben genau diese Ziele zu erreichen. Angefangen von kein Hunger auf der Welt, über Bildungszugang, Gesundheit und Wohlergehen, sauberes Wasser, saubere Umwelt, also wirklich ganz große Ziele. Und die eignen sich natürlich hervorragend für alle Fragestellungen, die wir im UKE haben, um unsere Umweltbelastungen, soweit es geht, zu reduzieren. Denn man darf eben eines nicht vergessen, dass man gerade als Uniklinik mit sehr vielen Funktionsbereichen, OPs, Intensivbetten und Intensivstationen natürlich ein sehr energielastiger Betrieb ist, also auch gerade mit dem 24-7-Betrieb und damit natürlich auch sehr viel Energie verbraucht. Und das ist damit auch schon gleich wieder die zweite Zielsetzung in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, nämlich die Reduktion, die permanente Reduktion unserer CO2-Emissionen. So, und da stellen sich für uns auch gleich immer so die großen Herausforderungen, dadurch, dass wir eben schon seit 2010 eigentlich schon dabei sind, unsere Energieeffizienz zu steigern, dass wir also wirklich keine Energieverschwendung mehr auf dem Gelände haben. Dann kommt man natürlich irgendwann so an Grenzen, wo man dann nur noch so eine Seitwärtsentwicklung hat und auch zwangsläufig dann irgendwann mit immer doch eher steigenden Patientenzahlen und auch steigenden Mitarbeitendenzahlen mit der Frage, wie man noch weiter reduzieren kann. Und wir sind jetzt tatsächlich an so einem Punkt, wo wir auch schon über Kompensationsleistungen eben auch sprechen müssen, weil um dann eben noch eine Chance zu haben, unsere CO2-Emissionen irgendwo auszugleichen. Aber wir haben natürlich sehr viele technische Projekte. Wir haben die Mobilität nicht nur unserer Mitarbeitenden, sondern auch eben für die Anreise auf dem Zettel. Aber viele Sachen sind natürlich dann auch unausweichlich, weil natürlich auch viele unserer Mitarbeitenden aus dem Randbereich Hamburgs kommen, gerade mit familiären Aufgaben, Kinder in die Kita bringen oder eben auch dann Ältere aus der Familie zu betreuen. Und wenn man dann flexibel sein muss, dann ist es teilweise schwierig, das UKE dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Und dementsprechend ist dann unser Mix also nie vollständig in Richtung ÖPNV zu bringen, sondern ist eben auch durchaus ein Mix eben aus allen Rahmenbedingungen.
Sie haben ja jetzt schon einiges gesagt zum Thema Mobilität und auch in Verbindung mit Emissionen, mit dem CO2-Fußabdruck des UKE. Was machen Sie noch in diesem Bereich?
Ja, also zum einen haben wir wirklich einen permanenten Blick auf unsere Gebäude und unsere Infrastruktur. Man muss sich so vorstellen, dass unser Klinikum wirklich ist wie eine kleine Stadt. Wir haben viele Gebäude, sehr viele unterschiedliche Einrichtungen, die natürlich alle mit Energie versorgt werden. Das eben, wie gesagt, auch rund um die Uhr. Und da gibt es vielfach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Man kann sich das so vorstellen, dass wir über unser Kraftwerk, das ist eine Energieverteilzentrale, die Wärme, die wir dann als Fernwärme bekommen, aufs gesamte Gelände bringen müssen. Also da haben wir Pumpen, die wir natürlich so effizient wie möglich steuern. Wir versuchen, dass wir auch die Temperatur und die Energie, die in dem warmen Wasser steckt oder in dem heißen Wasser, das wir über die Fernwärme erhalten, dass wir die so gut wie möglich ausnutzen. Das heißt, so kalt wie möglich das Wasser zurückgeben. Und dafür muss man natürlich in alle Gebäude, in alle Anlagen hineingehen, um diese so effizient wie möglich zu betreiben. Wir haben sehr viele elektrisch betriebene Einrichtungen, wie zum Beispiel Klimaanlagen, Kälteanlagen. Und auch hier geht es darum, diese so effizient wie möglich zu steuern. Da geht es darum, mit den Mitarbeitenden vor Ort darüber zu sprechen, ob dann eben auch wirklich in den Betriebszeiten dann schon optimale Einstellungen bestehen und auch außerhalb der Betriebszeiten, ob Abschaltungen möglich sind. Also das ist so das ganze Feld der Energieeffizienz, wo wir eben auch immer noch zu entsprechenden CO2-Einsparungen kommen. Die Mobilität habe ich gerade schon berichtet, wo wir eben auch versuchen, über Fahrradleasing, Angebote, Ausweitung unserer Stellplätze und weiteres dazu anzuregen, uns möglichst mit CO2-armen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ganz großartig ist natürlich auch, dass wir irgendwann demnächst, das ist aber noch lange hin, im Jahr 2035 so in etwa dann auch eine U-Bahn-Station auf unserem Gelände bekommen. Das ist natürlich ein Hammer, also das ist großartig und da freuen wir uns sehr, dass das jetzt gelungen ist, weil die Haltestelle ist wirklich mitten auf unserem Gelände.
Das ist ja schon eine ganze große Menge, was Sie da tun. Wir blicken mal in den Bereich der Radiologie, was natürlich für die Mitarbeiter in den MT-Berufen total spannend ist. Was gibt es da für Möglichkeiten, zum Beispiel den Stromverbrauch bei MRT- und CT-Geräten möglichst gering zu halten? Das sind ja ganz schöne Stromfresser. Haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten, hier was einzusparen?
Ja, also es gibt natürlich Ausschlüsse, wo wir nicht ran können. Das sind die Geräte, die in der Notfallversorgung sind. Die müssen jederzeit einsatzbereit sein. Da heißt es Finger weg, weil die einfach nicht abgeschaltet werden können. Aber wir haben ja durchaus eine größere Anzahl an Geräten, die auch gerade in den Abend- und Nachtstunden halt nicht betrieben werden. Und hier geht es darum, dann auch nicht nur die Geräte selber, also die gerade angesprochenen Computertomographen, also CTs oder Kernspintomographen, die MRTs, Magnetresonanztomographiegeräte, dass diese eben auch eine Infrastruktur drumherum haben. Das heißt, die Räume, in denen die Geräte stehen, sind relativ regelmäßig klimatisiert. Das heißt, im Winter sind sie zu erwärmen und im Sommer sind sie zu kühlen. Und auch hier geht es dann darum, zusammen mit den Verantwortlichen, zum Beispiel dem Facility Management, dann die Raumlufttemperaturen auch vielleicht auf ein erträgliches Maß und nicht auf das kühlste oder heißeste Maß dann zu adaptieren, dass man also angemessene Temperaturen hat. Genauso geht es darum, dass die verschiedenen Komponenten der Systeme eben auch für den Betrieb natürlich vollumfänglich zur Verfügung stehen, aber eben durchaus auch über lange Zeiten im Standby betrieben werden können oder sogar komplett runtergefahren werden. Ganz große Emissionsfaktoren sind natürlich bei den Kernspintomographen zu sehen, weil die eben immer noch natürlich sehr stark gekühlt werden müssen. Also diese Magnete, die sind zwar mittlerweile schon sehr effizient geworden, aber auch da versuchen wir dann über entsprechende Geräte, Anpassungen, Upgrades und so weiter, dann auch den bestmöglichen Betrieb hinzubekommen. Denn die Magneten, die sind ja tiefst gekühlt, annähernd dem maximalen Tiefpunkt. Früher hat man noch einen sehr großen Verbrauch an Stickstoff oder auch an Helium gehabt, das verdampfte dann. Mittlerweile sind die hermetisch abgeschlossen, sodass man also auch diese ganz großen Energien nicht mehr verwendet. Aber es geht darum, dann wirklich gemeinsam mit den Anwendern vor Ort, mit dem Bereich der Medizintechnik und dem Facility Management, also das gesamte System für den Betrieb und alle Betriebszeiten sinnvoll zu bewerten.
Gibt es denn, wenn Sie über Neuanschaffung von Geräten nachdenken, auch schon Anbieter, die da auf mehr Nachhaltigkeit und weniger Stromverbrauch setzen? Gibt es da einen Markt dafür oder muss man da einfach nehmen, was man da auf dem Markt vorfindet?
Ja, erfreulicherweise ist unser Streben nach Nachhaltigkeit kein isoliertes, sondern das sehen wir auch ganz eindeutig bei allen Herstellern. Also viele Dinge sind natürlich bei den Lieferanten und Herstellern auch dahingehend ausgerichtet, dass sie eben effizienter sind, dass die Rechenalgorithmen für die Bildbearbeitung gerade besser werden, dass es Miniaturisierung gibt und damit eben auch dann überhaupt der Transport, die Installation, dass das alles noch effizienter wird. Und da muss man sagen, dass das eben auch bei uns durchaus in den Ausschreibungen, wir müssen ja, bevor wir ein Gerät nutzen, das erstmal am Markt abfragen, welche Produkte es gibt und welches dann am besten für uns geeignet ist. Und da sind natürlich, und neben dem muss man sagen, immer sehr vorrangig zu betrachtenden Preis und der natürlich immer existierenden Bedienbarkeit, das heißt also der Nutzen, den das Gerät bringt, der muss ja auch dann von den Anwendern gut herausgeholt werden, dass diese eben so gut wie möglich zu bedienen sind. Aber es sind mittlerweile eben auch Energieverbrauch der Systeme ein Auswahlkriterium, weil das eben auch mit in die Kostenbetrachtung einfließt. Und natürlich eben auch gegebenenfalls bei anderen aktiven Medizinprodukten oder Geräten Aspekte wie Verbrauchsmaterialien, also wie gut und wie einfach sind die zu betreiben, sodass wir also da verschiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit haben. Aber man muss eines wiederum hervorheben. Es wird nach meiner Einschätzung schon dabei bleiben, dass natürlich der Preis nach wie vor schon aufgrund der Vergabegesetzgebung, gerade für öffentliche Auftraggeber und natürlich auch die Nutzbarkeit der Geräte nach wie vor die vorrangigen Kriterien sein werden.
Blicken wir mal in einen anderen Bereich, die Laboratoriumsmedizin. Den Begriff Verbrauchsmaterialien haben Sie jetzt gerade bei der Radiologie schon angesprochen. Da gibt es natürlich in den Laboren auch jede Menge Verbrauchsmaterialien, Dinge, die nur einmal benutzt werden können. Wie sieht's da aus? Kann man da in Bezug auf die Nachhaltigkeit auch was machen?
Ja, schon. Man muss aber sagen, und das ist zumindest nach meiner Erfahrung noch relativ eingeschränkt. Aus verschiedensten Gründen gibt es natürlich Vorbehalte zur Wiederverwendung. Einfach mal, um auf das quasi wahrscheinlich häufigste Verbrauchsmaterial einzugehen, das sind die Pipettenspitzen, die sowohl bei automatisierten Systemen als auch bei Handuntersuchungen, also händisch durchgeführten Einzeluntersuchungen stattfindet, hat man ja immer solche Pipettenspitzen, die man dann eben einmal nutzt und dann verwirft. Da gibt es mittlerweile auch Systeme, die wir uns auch angeschaut haben, dass diese dann eben auch vor Ort, so wie auch Instrumentarium, sterilisiert und aufbereitet wird und dann wieder zur Verfügung gestellt wird. Da hat man aber immer die große Sorge, dass wenn der Prozess nicht hundertprozentig läuft und man dann doch eine kleine Verunreinigung hat, dann einen falschen Wert hat und damit natürlich eben auch in einer ganz besonderen Haftung steht. Und die erreicht einen dann vollumfänglich, weil man ja eben einen Teil des Prozesses zur Vorbereitung einer Analyse dann selber durchgeführt hat. Das ist eben nicht der Fall, wenn man den Standardweg mit 9 Pipettenspitzen nimmt. Aber bei großen Laborsystemen gilt das Gleiche wie bei großen radiologischen Geräten. Das bedeutet, dass die Systeme eben auch von den Herstellern immer mehr auf Effizienz getrimmt werden, auch Miniaturisierung, sodass eben auch die Leistungsaufnahme und damit auch der Energieverbrauch entsprechend auch reduziert wird. Auch die sonstigen Medien, vielfach braucht man ja Wasser oder andere Spülflüssigkeiten. Auch dort geht es darum, das eben so effizient wie möglich zu leisten, weil das eben auch letztendlich alles Kostenaspekte sind. Also vielfach merkt man, dass also die Kostenaspekte, die hinter den Medien und den Energien steht, eben auch dazu führt, dass eben automatisch dann auch diese Inhalte in die Nachhaltigkeitsbetrachtung mit einbezogen werden oder in die Beschaffungsorientierung.
Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf die ganze Zeit, wo Sie sich im UKE für das Thema Nachhaltigkeit engagieren, was würden Sie sagen, was ist in Ihren Augen der größte Erfolg, den Sie bislang erreicht haben?
Also ich bin ausgesprochen glücklich damit, dass ich eigentlich, egal in welchen Bereich ich gehe, spüre, dass das Thema, das ich jetzt über die Stabsstelle für Nachhaltigkeit und Klimamanagement ja selber vertrete, dass das Thema überall angekommen ist. Natürlich gibt es jeden Tag für jeden Bereich von der Medizintechnik über den ärztlichen Bereich, den Pflegebereich, aber auch in der Administration permanent neue Herausforderungen. Aber ich sehe und spüre, dass über alle Bereiche mittlerweile, weil wir es ja schon sehr lange Zeit tun, der rote Faden der Nachhaltigkeit für jeden, für den eigenen Job sichtbar ist. So, und das ist etwas, was mich ausgesprochen freut. Und wenn es dann Veranstaltungen gibt bei uns, seien es Führungskräftetagungen oder Teammeetings, ist es klar, dass eben das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch so als Standardthema nach meiner Wahrnehmung überall Einzug gehalten hat. Ich bin auch froh, dass eben wir ganz tolle Multiplikatoren haben. Also neben der ursprünglichen Keimzelle unserer damaligen Arbeitsgruppe, das grüne UKE, haben wir jetzt über 60 Umweltmanagement-Koordinatoren, die an der Basis arbeiten und die auch immer ein wunderbarer Spiegel dafür sind, ob die ausgedachten Lösungen, die formulierten Lösungen, die Vorgaben auch wirklich gelebt werden, um dann eben auch nachzusteuern, wenn es eben nicht so funktioniert, wie es mal ausgedacht war, um dann zu gucken, wie geht's besser. Also stolz und erfreut bin ich eben darüber, dass das bei den Mitarbeitern über alle Berufsgruppen, über alle Hierarchiestufen angekommen ist und nach meiner Wahrnehmung auch mit einer recht großen Motivation verfolgt wird.
Was wollen Sie denn noch umsetzen, wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken? Sehen Sie irgendwie besonders großen Handlungsbedarf in irgendeinem Bereich oder was haben Sie jetzt noch für Pläne für die nächsten Jahre?
Also generell gilt es natürlich, alle großen Themen, die wir jetzt schon auch benannt haben, alle Zielsetzungen mit voller Energie und großer Begeisterung weiter fortzusetzen, weil ich denke mal, da haben wir schon identifiziert, welches die größten Themen sind. Die haben wir auch heute in dem Podcast auch weitgehend so mit gestriffen. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass das ganze Thema Recycling auch nochmal weiter vorangeht. Das bedeutet, dass eben schon von der Konstruktion der Medizingeräte über die Lebensdauer, über die Betrachtung auch der Verbrauchsmaterialien bis hin zur Wiederverwendung, zum Recycling komplett durchdacht sein muss, damit es eben auch funktioniert. Und genauso ist es bei den Verbrauchsmaterialien, den passiven Medizinprodukten, dass diese eben auch in geeignete Strukturen geführt werden, um so viel wie möglich wiederzuverwenden. Denn bislang muss man sagen, sind das noch sehr kleine Pflänzchen. Also wir haben im Bereich von Beatmungsschläuchen ein Pilotprojekt, das zwar grundlegend funktioniert, wenngleich das eine logistische Herausforderung ist, diese Schläuche dann eben in den Bereichen, in denen sie anfallen, über unser Gelände zu transportieren, bis hin dann in den Entsorgungsbereich, in den großen Entsorgungshof, dort eben auch dann sortenrein getrennt zu halten, dass da nicht noch irgendwas anderes abgeworfen wird. Ja, und dann sehen wir eben auch, dass dann für die Verwerter vielfach die Mengen noch gar nicht ausreichen, weil es noch bislang sehr wenige Kliniken sind, die dann eben solche Materialsammlungen durchführen. Und erst wenn dann wirklich der Hebel umgelegt wird und alle an diesem System teilnehmen, haben wir dann nachher diesen Schluss, wo dann eben auch wirklich die Inhalte und die Materialien, die eben wiederverwendbar sind, auch wirklich wiederverwendet werden. Also das ist sicherlich noch eine große Thematik, bei der wir heute nur wirklich noch an den Anfängen stehen. Und bei denen ich davon ausgehe, dass sich aber auch mit der Notwendigkeit einfach, die dahinter steht, dass sich das auch noch weiterentwickelt.
Was kann denn jeder Einzelne tun, auch in seinem Alltag, ob privat oder beruflich, um insgesamt nachhaltiger zu leben?
Ja, am besten ist es, wenn jeder Einzelne ein Vorbild sein möchte. Ein Vorbild durch relativ einfaches Verhalten. Verhalten, das einem zu Hause schon Geld spart, aber eben auch in den großen Unternehmen und in den großen Kliniken, in denen man dann tätig ist, oder auch in den kleinen. Nämlich ganz einfach. Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt, die richtige Heiztemperatur zu nutzen, sich eben auch darauf besinnt, dass man, wenn man lüftet, bitte nur kurz lüftet. Also wirklich diese Banalitäten, dass man nicht Aufzüge nutzt oder Rolltreppen, sondern zu Fuß geht. Also wirklich ganz einfach, dass man sein Fahrrad nutzt, statt ein Auto zu nutzen. Also wirklich all diese Grundlagen, dass man beim Duschen möglichst kalt duscht und sich nur kurz einseift und dann wieder das Wasser abstellt. Also wirklich diese absoluten Banalitäten und sich aber als Vorbild fühlt, indem man eben auch dieses Mindset hat und sich danach so verhält, wie man es eigentlich machen sollte, weil man ja eigentlich schon weiß, wie man sich richtig verhält. Also das wäre toll, wenn da jeder nach dem heutigen Podcast sagt, ach ja, stimmt, jetzt mache ich es auch. Also das wäre toll, wenn das gelingt.
Wenn das jetzt MTs gehört haben, die sagen, das ist alles ganz toll und privat richte ich mich nach all den Tipps, die sie jetzt gerade schon gegeben haben, aber an meinem Haus, in meiner Klinik wird das alles irgendwie noch nicht so umgesetzt. Was kann man denn da tun, dass man einfach auch im Berufsleben so ein bisschen in die Richtung geht, nachhaltiger zu werden und auch die eigenen Arbeitgeber dazu zu motivieren?
Also in jedem Fall kann man selber aktiv werden, indem man mit den Herstellern, den Lieferanten der Geräte schon mal in Kontakt tritt oder über die Bedienungsanleitung, die Manuals, sich anschaut, was es da für Optionen zur Steuerung des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz gibt. So, und das Zweite, was man in jedem Fall machen kann, ganz unabhängig von einem Vorstand, der das eben vorgibt, oder eben auch von einer Stabsstelle für Nachhaltigkeit oder einem Nachhaltigkeitsbeauftragten, ist, dass man eben für den eigenen Bereich der Medizintechnik mit den Anwendern in Kontakt kommt, um mit denen zu diskutieren, welche Möglichkeiten die haben, so wie vorhin angesprochen, dass man checkt, sind denn die Betriebszeiten wirklich vernünftig abgebildet? Gibt es wirklich auch eine umfassende Nutzung von Standby-Betrieb? Und teilweise ist es eben auch einfach nur das Bereitstellen von Steckernetzleisten, sodass dann am Ende des Arbeitstages an den Geräten auch wirklich die Geräte vollumfänglich vom Netz getrennt werden, was übrigens auch aus Brandschutzgesichtspunkten auch noch ein Vorteil ist. Also das heißt, dass man wirklich all diese kleinen Hebel schon mal bewegt und das im Prinzip bei jedem Besuch als Medizintechniker in den Bereichen, in denen die Geräte betrieben werden.
Vielen Dank, Herr Zukowski, für diese Einblicke in Ihren Berufsalltag. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Wenn Sie sich noch weiter zum Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen informieren möchten, wir haben in den Shownotes einige interessante Links zusammengestellt. Da kommen Sie unter anderem auch auf die Seite des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und können sich dort den Nachhaltigkeitsbericht ansehen. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch einfach, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl mit 5 Sternen. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder generell mit uns in Kontakt treten möchten, dann freuen wir uns über eine Mail von Ihnen. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.